Liebe Leute, aus gegebenem Anlass, nämlich dem Erscheinen des neuesten Nuviso-Comics, bin ich zu unserem Stargast von dieser Ausgabe gefahren, zu Wolfgang Effenberger. Hallo Wolfgang, wunderschön.
Ja, hallo Robert, vielen Dank, dass du gekommen bist und dass ihr euch die Mühe macht, hier mit dieses riesige Gepäck hierher zu schleppen. Also
ja,
das
natürlich.
Sind einige Kisten gewesen. Und ich habe nur oberflächlich reinschauen können und ich muss sagen, ich bin begeistert. Also, ich freue mich, das schon intensiv zu lesen, aber ich habe es so grob durchgeblättert und es ist einfach großartig.
Wieder ein neues Werk aus der Nuviso-Fabrik, und zwar Comics von unserem Zeichner, von Daniel. Ich sehe gerade hier, was da alles genau politisch hier aufgearbeitet ist. Guck mal, Nord Stream
einfach
und so weiter.
Ja,
ist alles
ist
drin wieder.
Ja.
Und vor allem natürlich von dir das Interview. Wie großartig. Ist das denn, wenn man sich selber zum ersten Mal in Comicform sieht, ja?
Ja, ich bin beeindruckt.
Und der hat dich
beeindruckt.
Super getroffen.
Der hat mich super getroffen, ja, genau.
Also fantastisch. Also,
ich muss ja ein ganz großes Lob an Daniel. Also, nein, das ist ein großartiges Gefühl, ja. Und dass das Interview über diese Seite geht. Wie gesagt, wir haben es ja nur per E-Mail gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, es ist einfach großartig geworden.
Ich finde es toll, wirklich. Und du hast die große Ehre, du darfst jetzt hier
Ach, was?
Die Comics unterzeichnen. Und ich arbeite dir zu.
Das ist aber lieb von dir.
Und währenddessen haben wir jetzt genügend Zeit für einen kleinen Plausch.
Ja.
Geht's dir gut in dieser verwirrten Zeit? So einigermaßen.
Es muss mir gut gehen, weil ich ja sonst nicht mehr arbeiten könnte. Verstehst du? Also ich muss dafür sorgen, dass ich gesund an Körper, Geist und Seele bin und bleibe. Mhm. Obwohl die Meldung, die ich täglich ja verfolge und auch für mich auswerte, sind in keinster Weise erfreulich. Hm. Einmal das Kriegsgeschehen als solches, natürlich überhaupt nicht, weil jeder Krieg schafft unendliches Leid. Der Großteil der Betroffenen leidet und wie gesagt, wir sehen unendliche Zerstörung, während eine ganz kleine Elite daraus die Profite zieht. Mhm. Das ist das, was mich ganz traurig macht.
Eigentlich wie immer schon, das ist ja auch...
Und das ist seit Menschheitgedenken eigentlich so.
Alle deine Bücher nehmen das ja auf.
Und das versuche ich ja auch aufzuzeigen. Und wie gesagt, ich kenne als Soldat, kenne ich das Potenzial der Verwüstung, die möglich sind. Und deswegen setze ich mich auch dafür ein, dass das nicht... Oder, das wird etwas zu hoch gegriffen, aber ich versuche halt aufzuklären und zu sagen, das höchste Gut, das es zu verteidigen gibt, ist der Frieden. Mhm. Und ich denke auch, wenn wir gemeinsam, ob jetzt die Leute da stehen oder dort stehen oder da oder dort, wir müssen nach vorne schauen und nur nach vorne geht es in eine bessere Zukunft auf dem Fundament des Friedens. Mhm. So. Und ohne Frieden ist alles andere nichts. Da brauchen wir uns nicht über Klimawandel, über Umweltschutz Gedanken machen, gar nichts. Das ist alles dann Makulatur. Also zunächst für den Frieden sorgen. Und zwar übergreifend in alle Gesellschaftsschichten und auch auf der Welt, alle mhm. Völker. Das muss das gemeinsame Ziel sein. Weil, jetzt spreche ich wieder als Soldat, und das hat ja auch die RAND Corporation, glaube ich, soweit auch festgehalten, die größte Umweltzerstörung geht vom Militär aus. Und zwar, ob im Krieg oder nicht im Krieg. Vorher haben wir die riesigen Rüstungsausgaben, die enorme Ressourcen verschwenden und natürlich unglaublich CO2 erzeugen. Dann haben wir die Manöver, die vielen weltweiten Manöver, wo zigtausende Soldaten,
ich lasse zum
wo zigtausend Soldaten da durch die Welt gefahren werden. Das ist alles, wie gesagt, nicht im Sinne unseres Planeten, oder wer vielleicht etwas christlicher ist, im Sinne der Schöpfung. Ich meine, da könnte man ja auch ein bisschen Achtung davor haben, weil es ist einfach so großartig. Und da ziehe ich auch meine Kraft, wenn ich hier rausschaue und sehe, wie jetzt die Blätter sich verfärben. Also es macht mir eine große Freude. Und ich sehe darin, wenn jetzt die Blätter abfallen und im Frühjahr kommen die neuen, das ist für mich einfach ein Wunder, was hier abläuft. Es ist einfach schön. Oder wenn ich im Garten sehe, ich habe jetzt, glaube ich, 10 Kürbisse geerntet bei mir, da geht mir einfach das Herz auf.
Was mir vorhin erst bewusst geworden ist, wir hatten darüber noch gar nicht gesprochen, deine eigene Biografie. Du bist ja jetzt doch schon ein paar Tage hier und da war das Thema Vertreibung plötzlich im Raum gestanden. Also du bist Jahrgang, was für ein Jahrgang bist
46.
Du bist Jahrgang,
2. Juli, also
Also dann gehe ich mal 9 Monate zurück und dann bist du quasi hier irgendwann als Seelenwesen in 45 hier auf diese Welt geschneit.
Ja, ich denke, im August, ja. September, denke ich doch mal. Also ja. Hier. Ich habe zwar Mathematik studiert, aber einfach rechnen hapert zweimal auch.
Ja, und deine Familie, wo wart ihr damals und wie lief das mit dieser ganzen Vertreibung? Ja,
die lebten in dieser Grafschaft Glatz. Ich war da. Also eine wunderschöne Region und kein Wunder. Diese Grafschaft Glatz war ja früher österreichisch und war das Kronjuwel von der Kaiserin Maria Theresia. Das wurde ihr von Friedrich II. Brutal entrissen, kann man nicht anders sagen. Und wenn wir sehen, dass diese Grafschaft Glatz unter der K&K-Monarchie katholisch war, also auch Lebensfreude, und dann wurde es preußisch über Nacht, da kamen die preußischen protestantischen Beamten und Offiziere in diese Region, und dann war das mit diesem etwas lebensfreudigen Leben doch etwas eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Ja, und dann wurde diese Region preußisch, wobei die Grafschaft Glatz, und das muss ich hier an der Stelle doch mal sagen, bei der Wahl im Dritten Reich, wo die NSDAP noch die meisten Stimmen bekommen hat, nämlich 43,5, das war am 15. März 1933, also da war Hitler schon 2 Monate Reichskanzler, da haben die, glaube ich, knapp um die 30% bekommen in dieser Grafschaft Glatz, während wir ja andere Regionen in Deutschland haben, die ja bis an die 70% die NSDAP gewählt haben. Also auch hier war die Affinität zu Hitler nicht ganz so groß, und der soll ja auch, als er da durch diese Grafschaft gefahren sein soll, mit verdunkelten Fenstern gefahren sein. Das habe ich aber bisher nicht verifizieren können. Fakt ist für mich nur, dass mein Großvater väterlicherseits, der war Förster, der hat 1934 im Mai Berufsverbot als Förster bekommen und im Mai 38 ist er ins KZ Sachsenhausen verschleppt worden. Mein Großvater mütterlicherseits, der war Schlosser, er war im Ersten Weltkrieg unabkömmlich, weil er als Schlosser für die Firma Thilo Maywald auch wieder aus Glatz Aufzüge montiert hat, zum Beispiel hier bei BMW in Feldmoching, haben die 1916 die Sternmotoren gebaut, also ein mehrstöckiges Gebäude, ist heute ein Museum. Und als ich da hochfahre, ist in diesem Industrieaufzug, da steht das, noch das Schild Thilo Maywald, Glatz, 1916. Und mein Opa war der Monteur und weiß ich, der hat diesen eingebaut. Also, und er selber auch, einfacher Handwerker, 4 Kinder. Und die Nationalsozialisten haben ja das Kindergeld eingeführt. Und da hat dieser Opa, hat er gesagt, ich habe 4 Kinder. Und bin in der Lage, für meine 4 Kinder selbst zu sorgen. Ich brauche das Geld der Nationalsozialisten nicht. Und hat es nicht angenommen. Mhm. So, aber ihm ist kein Schaden daraus erwachsen. Also deswegen kann ich jetzt gerade über die Zeit des Dritten Reiches, denke ich mal, relativ distanziert mich damit beschäftigen. Im Gegensatz zu anderen, deren Eltern, Großeltern, Träger dieses verbrecherischen Systems waren. Und diese Zusammenhänge habe ich aber eigentlich später erst erfahren, weil in meiner Familie damals so nicht drüber gesprochen wurde. Das war zunächst einmal, wie gesagt, 1946, dann die Vertreibung meiner Mutter mit mir im 8 Monate schwanger, und ich bin da in Südoldenburg zur Welt gekommen. Und zwar in einem Barackenlager haben wir da gelebt. Und zwar 8 Jahre haben wir entweder in dem Barackenlager, also mit Plumpsklo und Ziehbrunnen.
Hast du da Erinnerungen
als Kind? Ja, habe ich schon Erinnerungen. Ja, natürlich. Ja. Die größte Erinnerung ist, dass die Menschen, die da waren, also als Kind habe ich da gar nichts vermisst, muss ich sagen. Ich fand das ja mit dem Brunnen lustig. Nur wenn da ein Ball reingefallen war, dann war das nicht mehr ganz so lustig. Ja. So. Und dann waren da ja nur Frauen mit kleinen Kindern. Männer waren ja entweder gefallen oder in Kriegsgefangenschaft. und alte Leute. Mhm. Und da habe ich noch wirklich in Erinnerung, und das hat mich sehr betroffen gemacht, wo ich so als Vierjähriger, vielleicht nimmt man das ja schon auf, so ein älteres Ehepaar aus Ostpreußen, wenn die mal einen Schnaps getrunken haben, dann fing die das Weinen an. Und sie wollten nichts anderes als zurück in ihr Dorf in Ostpreußen, mhm, und wollten auf ihren Bauernhof. Und sie haben sich Sorgen gemacht um die Ackerflächen, um die Viecher und weiß ich was alles. Ich habe das als Kind ja gar nicht verstehen können.
Und das blieb ja damals alles zurück, oder?
Das blieb ja alles zurück, natürlich. Die durfte ja nur ein paar Kilo Handgepäck mitnehmen. Keine Wertsachen, nichts. So, also, diese Zeit hat mich schon geprägt. Und dann bin ich in die Schule gekommen. Mit 5 3/4 Jahren. Ich war nicht im Kindergarten. Wir waren eine reine Knabenschule. 50 Burschen in einer Klasse. Ich der Jüngste. Vorher war ich nicht im Kindergarten, weil wir das nicht das Geld hatten, mich in den Kindergarten zu schicken. Und dann bekam ich im zweiten Schuljahr einen faszinierenden Lehrer. Der war schon über 70 Jahre alt, weil die jungen Lehrer waren ja in der Masse auch gefallen im Krieg. Und der hat einen Unterricht gemacht, der hat mich richtig begeistert. Richtig begeistert, ich kann es nicht anders sagen.
Und der hat mich richtig begeistert. Was hat der ausgelöst in dir? War das der Impuls zu sagen, das will ich auch machen? Lehrer werden, oder?
Nein, das noch nicht. Er hat einfach mich begeistert zu lernen, mhm, und zu lesen.
Als so junges Kind?
Ja, als, ja, zu lesen. Und für ihn war das Buch, und die Affinität zum Buch war bei ihm da, das war für ihn ein Buch, ein ganz was Wertvolles, ein Buch. Und dann hat er auch, wie gesagt, hat das so verstanden, mit Fleißkärtchen uns da tatsächlich an die Arbeit zu bringen. Aber nicht, da haben natürlich nicht wieder, aber ich bin darauf angesprungen, weil das schöne Fleißkärtchen waren. Und dann hat er das so gemacht, dass die in einer Klasse mit 40 Buben, dass er dafür gesorgt hat, dass dass es da so kein Primus der in der Klasse gibt, der da von den anderen getriezt wird, sondern er hat Fragen gestellt und sagt so, aus welcher Bankreihe, also die Längsbank, die beste Antwort kommt und so weiter, hat die gesamte Bankreihe, nicht in der Länge nach, mhm, also 15 Schüler, wie auch immer, Hausaufgaben frei. Und dann war es natürlich so, dass diejenigen, die nicht so aktiv am Unterricht teilgenommen haben, und dass die dann gesagt haben, melde dich, du kannst es doch, du weißt es, melde dich. Mhm. Also, und so gab es keinen Widerstreit, sondern es war so, weil dann dadurch diese Reihen dann Hausaufgaben frei hatten. Und das war einfach genial. Verstehe. Also es wurde nicht gegeneinander gearbeitet, sondern die nicht so leistungsbereit waren, sage ich mal, oder nicht wollten und nicht konnten, wie auch immer, haben dann denjenigen Schülern gesagt, macht da, meldet euch. Aha. Also großartig. Okay. Und dann hat er, wenn er zufrieden war mit uns, und das war relativ häufig einfach der Fall, ist er an deinen Spind gegangen, hat die Geige rausgeholt und hat mit der Geige.
Also ein, was Lehrer, für ein Lehrer. Ein Lehrer, der damals schon pädagogisch viel, viel weiter war.
Als heute.
Und nicht dieses strenge, schräge Regime, das man ja gewohnt ist aus der damaligen Zeit.
Ja.
Sondern, und der hat dich geprägt.
Ja. Also, den hatte ich 2 Jahre, zweites und drittes Schuljahr.
Okay.
Und dann war ich richtig, ich bin wirklich, war ein glückliches Kind. Ein glückliches Kind.
Und trotz das
war
auch die Zeit.
Wir sind dann natürlich auch mit 8 Jahren, da bin ich aber jetzt hier drauf gekommen. Da haben wir das Häuschen, so ein kleines Häuschen gebaut, verstehst du? So ein kleines Siedlungshäuschen mit 1000 Quadratmeter Grund. Und da habe ich den Baufortschritt verfolgt. Und da war mir klar, ich will zum Bau, unbedingt. Ich will bauen, ich will Baumensch werden. Es gab für mich gar nichts anderes.
War dir damals klar, dass dir ein Weg als Ingenieur gezeichnet ist oder einfach nur
Maurer? Nein, ich wollte nur zum Bau. Ich wollte zum Bau. Ich wollte bauen. Ich fand das so großartig.
Es ist ja interessant, dass du als junger Mensch dann schon so...
Ich wusste, es gab nichts anderes, ja. Auch meine Wünsche zu Weihnachten waren Baukräne oder ähnliches, was ich da aber gleich nicht bekommen habe. Ich habe es nicht bekommen, habe ich mir dann selber basteln müssen. Ja, und im vierten Schuljahr bekam ich einen anderen Lehrer, dem muss ich aber auch im Nachhinein unglaublich dankbar sein. Der machte die Erhebung unter den Schülern Einheimische, Flüchtlinge, Vertriebene. Und ich wusste schon von meinen, es, meinen Eltern, dass ich, dass meine Familie nicht geflohen ist, sondern nur der Waffengewalt gewichen und vertrieben worden ist.
Also was ist denn der Unterschied zwischen geflohen und geflüchtet?
Also geflohen sind die Menschen.
Vertrieben, nein, geflohen
und geflohen sind die Menschen. Das ist ja mein Vater hat mir dann Folgendes erzählt. Wir hatten in der Stadt, das war Habeschwert, das war eine kleinere Stadt neben der Grafschaft Glatz. Sie haben dann, glaube ich, 1937, 38 einen NSDAP-Bürgermeister bekommen, der aus dem Westen kam. Irgendwie, Nordrhein-Westfalen, sowas. Der hat natürlich die schönste Villa gehabt dann in diesem Kleinstädtchen, ein wunderschön barockes Kleinstädtchen. Und der ist dann Ende 44, als die Russen schon an Breslau standen, hat er seine Sachen gepackt und ist umgezogen wieder in den Westen. Der konnte sich natürlich sagen, ich bin Flüchtling, ich bin jetzt vor der andrückenden Roten Armee geflohen. Mhm. Und da hat mein Vater gesagt, mit solchen Menschen haben wir nichts zu tun, wir sind da geblieben. Wir sind da geblieben, weil wir nicht weg wollten. Gut, es gibt natürlich, wenn wir die Stadt Breslau ansehen, die wurde ja zur Festungsstadt erklärt. Da sind natürlich viele einfach aus dieser Stadt, die zur Festung erklärt wird, geflohen. Die wären sonst auch da geblieben. Also das verwischt sich, das kann man nicht so eindeutig machen. Und die wurden dann aber wieder, nachdem der Krieg vorbei war, wieder zurück nach Breslau. Und dann waren sie, natürlich wurden sie vertrieben. Dann waren sie Vertriebene. Die anderen, die dann vorher durchgekommen sind, hatten dann den Status Flüchtling. Und die anderen, die wieder zurück und dann vertrieben wurden, den Status Vertriebene. Also die Vertriebenen, Flüchtlinge eigentlich im Prinzip, wenn ich das so vereinfachen kann, während des Krieges, also bis zum 8. Mai, die vor den Kriegswirren geflohen sind. Oder natürlich die dann auch unter der Besetzung der Sowjets oder der polnischen Verwaltung da in Schlesien, das sind ja einige dann vielleicht auch über Nacht geflohen. Also es verwirrt sich schon ein bisschen. Aber mir hat meine Eltern das so beigebracht, also wir wurden per Waffengewalt vertrieben und merkte das Junge. Ja, und dann habe ich mich, und da habe ich aber, da wollte ich mich schon melden und dann mein Nachbar, der Manfred, der sagt, du bist doch hier geboren. Ja, haben doch bei dir Geburtstag gefeiert. Hier, du bist doch hier geboren. Du meldest dich jetzt gar nicht. Die Frage nach den Einheimischen war schon vorbei, da hatte ich mich nämlich auch nicht gemeldet. Und dann habe ich mich nicht gemeldet. Und der Lehrer ging durch seine Liste, dann merkte er, da fehlt einer und sagt, ach Wolfgang, warum hast du dich nicht gemeldet? Ich sage, Herr Lehrer, ich bin Lohner, ich bin hier geboren. Und dann lächelte er süffisant und sagt zu Burschen, jetzt hört doch mal zu. Ein Lohner ist nur der, von dem der Urgroßvater bei uns auf dem Friedhof liegt. Und da lag noch gar keiner. Da lag noch gar keiner. Also da habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, ich glaube das. Hätte ich auch so hingenommen, diese Definition. Hätte ich so hingenommen. Aber dann, und der hatte mich aus der Bank gezogen, indem er mich so am Kinn hochgezogen hat. Also ich stand in der Bankreihe, der hatte mich so am Hals. Und dann sagt er weiter zu den anderen, Jungs, ihr kennt euch doch aus. Eine Sau, die im Pferdestall ferkelt, bringt ja auch keine Fohlen zur Welt. Ich war 8 Jahre alt.
Das hast du nicht vergessen.
Und dann habe ich, oder 9, ich bin gerade 9 geworden, glaube ich. Da war in der 4. Klasse. Und da habe ich gesagt, so, ich habe dieses Kleinstädtchen geliebt, ja, gar keine Frage. Aber ich weiß, ich bin kein Schlesier, ich bin kein Oldenburger. Also was bin ich denn? Dann bin ich halt Europäer. Und von da an habe ich mit krakeliger Kinderhand geschrieben, immer Europäer. Oh. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich mal groß bin, gehe ich dahin, wo es mir besser gefällt. Mir war klar, da oben bleibe ich nicht.
Also wenn die Brüsseler das hören würden, dass du als Kind schon damals die europäische Vision hattest.
Hatte ich.
Aber wirklich. Wie kam das denn dann, dass du zur Bundeswehr gekommen bist? War das ein normaler Weg damals, dass man als junger Mann sagt, man geht in die Bundeswehr? Das war dann ja Anfang der 50er, Mitte der 50er irgendwann?
Nein, ich bin 64.
64 muss es
sein, ja. Also das hat natürlich auch familiäre Gründe. Also mein Vater, der selber Kriegsverletzter war, ihm war also ein Auge weggeschossen, eine Gesichtshälfte. Der hat zu mir gesagt, Junge, schau mich an.
Du willst nicht in den Krieg.
Mach das eigentlich nicht. Mach das nicht. Aber er war auch der Vorsitzende, oder der hat in dieser Kleinstadt Lohne im Südoldenburgischen, hat er, obwohl das ja, ich denke, 90% CDU und auch 90% katholisch, gehörte zum oldenburgischen Münsterland, also war eine Enklave, also besonders fundamentalistisch, denke ich mal, hat er eine SPD-Ortsvorstand gegründet, mein Vater. Das war für mich als Schüler natürlich auch nicht so vorteilhaft, denke ich mal. Damals, da war ich jetzt der Sohn vom Sozi. Und ja, und dann habe ich ihm aber gesagt, meine Laufbahn, muss ich jetzt mal ganz kurz zurückgehen, wie ich dazu kam. Ich hatte nämlich nach der 10. Klasse die Schule verlassen müssen. Da hatte ich wieder, das habe ich wieder meinem Lehrer zu verdanken oder einem anderen Lehrer, obwohl ich da an der Realschule großartige Lehrer hatte, gar keine Frage. Ich bin denen wirklich dankbar. Aber dieser eine, den ich auch mochte, das ist ja das Tragische, hat mir dann in Latein eine 5 gegeben. Und damit hatte ich in Englisch sowieso immer eine 5 und dann in Latein auch noch. Und das war dann, wir haben keine Arbeit mehr geschrieben. Und er hat gesagt, aufgrund deiner miserablen mündlichen Mitarbeit in diesem Jahr bleibt es beim 5er. Ich habe das daheim gemeldet und da sagt mein Vater, ja, war Schneidermeister, mein Vater. Du hast noch 3 kleinere Geschwister. Alles, was wir uns erlauben können, das ist zumindest nicht sitzen bleiben. Sitzen bleiben gibt es nicht. Also, du willst zum Bau, wusste er ja. Dann machst du jetzt nach der 10. Klasse eine Maurerlehre. Das war natürlich schon ein tiefer Einschnitt, weil meine Freunde, die machten ja das Abitur, die ging weiter. Und ich war dann der Lehrling auf dem Bau. Aber ich muss sagen, diese Zeit auf dem Bau, ich bin sowas von dankbar und dem Lehrer auch im Nachhinein sehr dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Sonst hätte ich auch mit den anderen das Abitur gemacht und dann studiert und wie. Aber so habe ich die Menschen auf dem Bau achten und schätzen gelernt. Wirklich. Mhm. Und vor allem morgens um 7 Uhr auf der Baustelle bis spät nachmittags bei Wind und Wetter. Und wir haben ja damals kaum Maschinen gehabt. Das, wenn ich denke, die Gerüste heute, Stahlrohrbaugerüste, wir haben Fichtenstämme in den Boden 80 cm tief eingegraben und dann mit Ketten die quer und so weiter. Also eine Hundearbeit und du hast Verantwortung gehabt, weil wenn das Gerüst nicht sauber war, hätte jemand sich ja verletzen können. Mhm. Also die Verantwortung, in die Pflicht genommen und in die Verantwortung genommen, also und erkennt, was das für großartige Menschen sind, die hier arbeiten.
Und du hast die Lehre dann auch abgeschlossen? Ich hab 3 Jahre?
Wie lange? Nein, ich habe Lehrzeitverkürzung bekommen. War nach 2,5 Jahren fertig und dann wollte ich eigentlich zur Ingenieurschule gehen, die ja damals 3 Jahre dauerte. Heute ist heute eigentlich die Fachhochschule und da war ich dann 18 Jahre und 4 Monate sowas.
Und dann kommt Wehrpflicht.
Ja, noch nicht. Ich war ja auch nicht gebussert bis dahin, aber die älteren Nachbarburschen, die schon bei der Bundeswehr waren, die haben mir gesagt, du, wenn du jetzt mit dem Studium anfängst, die holen dich in 2 Jahren, also mit 20 wirst du dann gemustert oder mit 19, 20 wirst du eingezogen, da hast du 4 Semester, machst 18 Monate und dann hast du alles vergessen. Da brauchst du mit dem Studium nicht anzufangen. Und da habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also kam dann die Idee, freiwillig zu gehen. Mhm. Und da dachte ich, naja, 18 Monate sowieso, dachte ich mir, verpflichte ich mich auf 2 Jahre, weil da hätte es die Möglichkeit gegeben, Reserveoffizier zu werden. Weil ich dachte, ich will diese 18 Monate nicht rumgammeln, ich möchte gefordert werden und auch gefördert nach Möglichkeit in meiner Entwicklung. Das hatte ich mir so gedacht eigentlich und dann dachte ich mir auch, dann kann ich da mit dem studieren und habe da auch ein besseres Standing, wie man heute so schön sagt. Aber dann wurde mir wieder von meinen Nachbarburschen gesagt, du pass auf, um Reserveoffizier zu werden, das kannst du mit Mittelreife und Beruf, aber das ist nur ein Lehrgang oder 2, wenn du Glück hast und du bist komplett abhängig vom Kompaniechef. Wenn deine Nase ihm nicht passt, dann wird das nichts. Also war die nächste Möglichkeit, sich auf 3 Jahre zu verpflichten, um dann die volle Offizierausbildung zu bekommen. 2 Jahre. Mhm. Und genau wie ein Berufsoffizier auch. Und das war auch, auch hier die Ausnahme mittlerer Reife und Beruf. Aber man musste, wie die alle anderen auch, an der Offizierbewerberprüfzentrale in Euskirchen damals,
OPZ,
ja, 2,5 Tage, die musste man bestehen. Und da habe ich mir gedacht, da meldest du dich mal an. Hast eigentlich keine Chance, aber nutze sie. Habe ich mich da angemeldet. Und dann war ich da, ich glaube, das war ganz kurz vor meinem 18. Geburtstag, war ich da. Wurde auch gemustert. Und ja, der Musterungsarzt, also am Ausdruck des Musterungsarztes, habe ich einfach abgelesen, dass ich gar nicht tauglich bin. Und das war dann meine, so bin ich dann in die Prüfung rein. Ich sagte, die können mich sowieso nicht nehmen, weil ich gar nicht tauglich bin.
Okay, ja.
Und bin dann zu einer Form aufgelaufen, ich habe mich selber nicht wieder erkannt.
Du konntest nichts verlieren?
So. Ich habe gar nicht, ganz locker
von mir. Okay, und das war natürlich dann authentisch und damit dann...
Das war dann so authentisch und ich war sogar beim Abschlussgespräch und ich kannte die Dienstgrade auch schon. Da war nicht wie unsere Verteidigungsministerin, die hat sich den Dienst gerade nicht kennt, aber die will, dass wir mehr Generälinnen haben.
Ja. Ja.
Ist da Oberstleutnant von Rüxleben. Ein Oberstleutnant von Rüxleben sitzt da und fragt mich so, wieso wollen Sie sich nur auf 3 Jahre verpflichten? Warum wollen Sie nicht Berufsoffizier werden? Gut, das hätte ich ja mit mittlerer Reife und Beruf sowieso nicht können. Da habe ich gesagt, Herr Oberstleutnant, mit Verlaub, für mich ist Offizier sein kein Beruf. Mhm. Dann wollen Sie damit sagen, dass ich keinen Beruf habe? Ich sage, Herr Oberstleutnant, nein, so ist das nicht zu verstehen. Und dann habe ich ihm gesagt, also in der Nachbarfirma arbeitet ein Stabsoffizier aus der Wehrmacht, der durfte nach dem Krieg nicht studieren. Also Stabsoffiziere durften nicht studieren. Und dann war der Bauhelfer. Und inzwischen ist er Altgeselle. Ich sage, das Schicksal will ich nicht erleben. Mhm, mh. Und ich dachte, können wir das erlauben?
Ja. Ja?
Aber so war ich dann 3 Jahre dabei. Also zunächst 3 Jahre und dann war die Offizierschule 1 Jahr München, 1 Jahr Hamburg. Das war einfach großartig. Ja? Also die Vielseitigkeit auch und die Aufgeschlossenheit und es hat mir einfach durchaus gefallen.
Was war denn das für eine Zeit, als junger Mann Mitte der 60er Jahre dann in die Bundeswehr zu kommen? Das ist ja nicht vergleichbar mit den 90ern, Wehrpflicht und Kalter Krieg ist vorbei. War das euch ständig präsent, dass dieser Kalte Krieg 2 Jahre nach der Kuba-Krise, dass das da hier alles brodelt
oder schnell
eskalieren
kann? Das war uns schon klar, aber da war ich auch wieder sehr pragmatisch. Ich habe mir gesagt, wenn es zum Krieg hier in Europa kommt, und die Wahrscheinlichkeit habe ich durchaus gesehen, auch in den jungen Jahren schon. Da habe ich gesagt, da ist es am besten, wenn ich Soldat bin.
Okay.
Dann kenne ich mich aus.
Okay, und dann hast
dann
du auch
ich
noch...
Mich im Kriegsfall, okay. Dann kenne ich mich im Kriegsfall aus. Und also das war noch so eine Mitüberlegung, die ich da hatte. Ich sagte, das schadet vielleicht dann wirklich nicht. Und wie gesagt, beim Militär hatte ich zwei... Auch das kritische Umdenken, das habe ich ja auch dem Militär zu verdanken. Also ich war dann in der Truppe in Minden als Leutnant.
Wie lange warst du insgesamt dann beim Militär?
Ich war 12 Jahre.
12 Jahre.
Und dann haben sie mich 13 Jahre für Wehrübungen geholt, wo ich mich eigentlich nie freiwillig gemeldet habe. Das hat mein Vater mir auch gesagt, du kannst alles machen, aber nie freiwillig melden. 13 Jahre. Ja.
Aber wenn du zurückschaust auf die Bundeswehrzeit, was war denn da für dich der prägende Moment? Hast du damals auch in dieser Zeit studiert dann?
Pass auf. Ich war dann als Leutnant in Minden und dann auch Kompanieoffizier. Hatte also zunächst mal einen ersten Zug der Kompanie und war auch der Chef an Oberleutnant. Ich war Leutnant, der zweite Offizier in der Kompanie, habe dann den auch vertreten, wenn es so alt war. In jungen Jahren, das muss ich schon sagen, also so viel Verantwortung, wie ich in den Jahren hatte, habe ich meinen ganzen Lebtag nicht mehr gehabt, denke ich mal. Weil wir waren ja eine Pioniereinheit, haben also auch mit Sprengstoff und so weiter. Dann kam, das war im gleichen Jahr, glaube ich, ja, 68. Da hat mich der Kommandeur auf einen Lehrgang geschickt, Ende Januar, Anfang Februar, zu einer Stiftung, FDP-nahen Stiftung. Mhm, die hatten ein Herrenhaus im Weserknie, da bei Holzminden, glaube ich. Im Weser, also traumhaft schön. Und da habe ich ihm, und das war, ging es um, ja, irgendein Thema war Demokratie. Ne? Und da bin ich zu ihm hin, ich sage, Herr Oberstleutnant, zweifeln Sie an meiner demokratischen Grundauffassung, dass Sie mich da zu diesem Lehrgang schicken? Hat er nur gesagt, Herr Effenberger, schauen Sie mal raus, was für ein Wetter wir haben. Sie sind jetzt bei mir im zweiten Jahr oder so. Ne? Sie sollen sich mal eine schöne Woche machen. Das war die Absicht von dem. Hat er mich dahin geschickt, nach Floto. Und zwar geleitet von dem Herrn Borries, großartig, muss ich sagen. Da waren wir 20 junge Offiziere, Leutnante, Oberleutnante und 20 Polizei, Oberkommissare, Hauptkommissare. Die waren natürlich alle kriegsgedient. Die saßen dann abends im Kaminzimmer und sangen Lieder, wir lagen vor Charkow. Ha? Ist ja wieder aktuell.
Also, okay, ja, okay.
Und da haben wir nur den Kopf schütteln können. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein, muss man doch vielleicht ein bisschen gnädiger sein. Die waren, also es war 68, der Krieg ist nochmal 25 Jahre her, die waren zwischen 40 und 50 höchstens.
Ja.
Da. Und dann saßen die zusammen. Und klar, bei diesen, was die erlebt haben in diesem Zweiten Weltkrieg, gut, wir haben es nicht verstanden, aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, ich habe sowas ja nie erleben müssen, Gottlob, sagen wir mal, aber die haben, also das war so der Rahmen. Und am zweiten Abend verlangte der Herr Borries von uns, dass wir Nachrichten anschauen, West und Ost. Und da haben wir gesagt, unisono, das machen wir nicht. Wir wissen vom Osten nur Lüge, und das schadet um die Zeit. Und da hat der Herr Borries gesagt, ja, das ist Ihr gutes Recht, dass Sie das nicht sehen wollen. Aber dann packen Sie bitte am Mittwoch früh Ihre Koffer und fahren. Dann haben wir wieder aus dem Fenster geschaut, Schneeregen. Also nein, da fahren wir nicht. Dann schauen wir uns das lieber mal an. Und das war für mich also ein Abend, den werde ich nie vergessen. Dann kommt der unser Nachrichtensprecher, jetzt weiß ich gar nicht mal, wer das war, 1968, der stand da mit Betroffenheitsmine und brachte kein Wort heraus. Kein Wort. Und dann sah ich seine zerfurchte Stirn. Das muss ganz was Schlimmes passiert sein. Die Welt am Abgrund, wir sind im Krieg. Aber ich so, alleine nur, wie der da stand und das Gesicht von ihm.
68.
Und dann kam es, ja. Und dann sagt er, heute ist was Unglaubliches passiert. Etwas Unglaubliches. Wir stehen am Rande des Krieges. Am Rande des Krieges. Die 7. US-Flotte dampft schon in Richtung Korea. Und da war es so, da haben die, und das hat er sagte dann ja, also unvorstellbar, ein amerikanisches Patrouillenboot in internationalen Gewässern wurde von der nordkoreanischen Marine. Wurde von der Nordkorea, das war ja im August 64
ja.
Wurde beschossen, tote Seeleute, und dann haben die das Schiff aufgebracht und verschleppt. Unbekannten Ziel verschleppt. Und da haben wir gesagt, ja, und dann wurde gesagt, also ja, also hier alles macht quasi mobil. Und dann wurde umgezwitscht zum dunklen Kanal von der DDR. Und da habe ich ein ganz anderes Bild gesehen.
Okay, was war da der große Unterschied?
Der Unterschied erstmal, der Eduard Schnitzler oder von Schnitzler saß im Stuhl, so wie ich hier, solche dicken Brillengläser, schlug sich auf die Schenkel und lachte, brüllte vor Lachen los. Und sagte, heute erleben wir mal ein dreistes Husarenstück der Imperialisten. Ausmachen, wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht hören, ausmachen. Und der machte weiter und sagte, ja, in den Nachrichten hier wurde also gebracht, ein Patrouillenschiff, nicht, innerhalb des internationalen Gewässers und so weiter und so weiter. Aber er sagte, ich kann Ihnen gleich sagen, also wir müssen nicht diskutieren, ob das die internationalen Gewässer sind. Also ich gebe Ihnen mal Länge und Breite, wo das passiert ist, da können Sie selber schauen, das liegt genau auf der Nahtlinie der Drei-Meilen-Zone. Aber das ist völlig unerheblich, weil Nordkorea beansprucht für sich, und zwar genauso wie die USA, eine Sicherheitszone von 12 Seemeilen. Für die USA, die nimmt das für sich in Anspruch. Und die Nordkorea auch. Und da gibt es gar keine Diskussion, ob das jetzt in internationalen Quellen. Nein, es ist da. Und dann handelt es sich auch nicht um ein harmloses Patrouillenboot, sondern um den modernsten Aufklärer, den die USA aufzubieten haben. Voller Elektronik. So. Und das hatte den Ziel, hat uns gezeigt, diese Bucht anzulaufen und von da aus ein sowjetisch-koreanisches Luftmanöver abzugreifen, elektronisch. Das war der Auftrag. War auch so dann. Später kam es ja raus. Das hat sich ja später alles bewahrheitet. So, aber er sagte, noch viel Drama. Und die Dreistigkeit. Morgen Sondersitzung im Kongress, 10 Uhr. Und sagte, und hier muss beschlossen werden, oder wird beschlossen, aufgrund der angespannten Lage zwischen Süd- und Nordkorea, die Truppen zu verstärken. Es sollen 100.000 Reservisten eingezogen werden. Aber er sagt, die werden nicht wegen dieser Sache eingezogen, weil das ist eigentlich relativ harmlos, hat er gesagt. Da passiert nicht mehr. Aber die Situation in Vietnam ist katastrophal. Katastrophal. Sie brauchen diese Reservisten für Vietnam.
Und das war ein gelungener Anlass oder ein
ja, genau, geeigneter Anlass. Ja, genau, das war ein geeigneter Anlass. Ja. Ja. Und dann bin ich im Offizier-Casino so 4 Wochen später, leste eine von unseren Mainstream-Zeitungen, ich weiß nicht, ob es die Süddeutsche war oder weiß ich was, oder die FAZ, auf Seite 11 oder ganz hinten, so klein, die Transporter mit den Reservisten wurden am Pazifik umdirigiert, weil sich die Lage in Vietnam so dramatisch verändert hätte. Und da habe ich gesagt, habe ich doch schon gehört. Kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
Ich verstehe. Also hat man diesen Vorfall aus den koreanischen Gewässern, der ja auch provoziert war, ausgenutzt, um eben Stimmung zu machen. Ja, es eskaliert, wir brauchen Truppen und die Truppen hat man dann einfach dahin geschickt, wo man sowieso... Ja,
also das habe ich nie vergessen, konnte das nie vergessen. Aber dass ich auch dann, wie gesagt, genau da war, dass ich zu diesem Lehrgang gekommen bin und genau da war und das so mitverfolgen konnte, das wäre doch, wenn ich in der Kaserne, hätte nie passieren können. Ich hätte das nie mitbekommen, nie. So, und so war ich gerade da. Also, und so habe ich in meinem Leben da mehrere Ereignisse. Das nächste war noch im gleichen Jahr, 1968, im August. Da marschiert der Warschauer Pakt in die Tschechoslowakei.
Prag.
Ja. Wir hatten sofort Bereitschaft. Und jetzt passierte Folgendes. Mein Kompaniechef war im Urlaub mit seiner Familie in Spanien.
Und dann das musstest du einspringen. Ja.
Ich hatte die Vertretung für die Kompanie. Und wir haben dann, und da war ich 22 Jahre alt gerade, ich bin im Juni 22 geworden, da habe ich dann die Kriegsbereitschaft der Kompanie mit hergestellt, die Ausbildung entsprechend geändert. Und wir haben uns eigentlich auf den Kriegseinsatz vorbereitet, in dieser Bereitschaft. Aber es ist so, aus der Erinnerung, ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Ich habe nur geguckt, was muss ich machen, damit die mir anvertraute Kompanie gut ausgebildet ist und eine Chance zum Überleben hat. Also an was anderes denkst du nicht. Oder habe ich nicht gedacht. Habe ich nicht gedacht. So, das Einzige, was mir dann kam, wo es dann schleppend war, wo der Westen zögerlich sich verhalten hat. Und die Amerikaner haben in der Oberpfalz schon auch Alarmmaßnahmen durchgeführt und haben, glaube ich, auch Panzereinheiten an die Grenze. Aber sonst kam eigentlich gar nichts und ich hatte mir Gedanken gemacht, was passiert, wenn die DDR, Menschen in der DDR sich auch erheben und frei werden wollen und wenn die uns um Hilfe rufen. Und da habe ich so gesehen, die Amerikaner werden nur so weit zur Hilfe kommen, soweit ihnen das gerade im Moment geopolitisch in Kram passt. Ne? Und dann habe ich einen Termin beim Kommandeur gebeten, um einen Termin und habe um ein Gespräch gebeten, um ein persönliches Gespräch. Hat er mir gewährt. Ich sage, Oberstleutnant, ich habe ein Problem. Ich habe ein dualen Eid geleistet, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen. Aber ich denke, diese Bundesregierung wird das machen, was von den Amerikanern verlangt wird, und wird den zweiten Teil dieses Eides einfach ignorieren. Und dieser zweite Teil des Eides ist, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Mhm. Und ich sage, und wir hören ja davon bei uns, dass wir ein Volk sind, nicht immerhin, das war ja auch die Politik der BRD damals, es gibt nur ein Volk und so weiter. Und da habe ich gesagt, wenn dann diese Hilfe rufen, was mache ich dann? Was mache ich dann? Hier wird mir die Regierung sagt, nein, nichts machen, aber mein Eid, den ich geschworen habe, sagt, du musst helfen. Da, was mache ich jetzt? Und da sagt er, also schön, dass Sie sich da Gedanken machen. Aber das brauchen Sie gar nicht. Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, weil unsere Regierung hat ja geschworen, als sie vereidigt wurden im Bundestag, sie für das Wohl des deutschen Volkes einzusetzen. Und damit wird das immer die deutschen Interessen vertreten. Gut, aber meine Zweifel, die ich damals hatte, wenn wir jetzt sehen, Frau Baerbock, da fällt einem gar nichts mehr ein. Da fällt mir gar nichts mehr ein.
Ja, jetzt also, hast du den Bogen doch zu hier geschlagen. Ja. Also,
nein, ich wollte nur sagen.
Wir haben jetzt noch einen Packen hier. Ja. Da können wir dann deine Lehrerkarriere noch mal kurz durchgehen. Ja? Ja. Aber so was bleibt für dich als langjährig Gedienter von der Bundeswehr, wenn du sie heute anschaust? Erfüllt dich das dann eher mit so einem Unglauben, wenn du jetzt anschaust, wie die ganze Truppe jetzt aufgestellt ist und wie alle geopolitischen Verwerfungen...
Also ich muss sagen, ich bin durch und durch Demokrat. Und in einer Demokratie, die ich ja bereit bin, so zu verteidigen, da gibt es ja gar keine Fragen. Aber dazu braucht es, um eine Demokratie zu verteidigen, eine demokratische Armee. Und diese demokratische Armee kann nur eine Wehrpflichtarmee sein. Mhm. Nur eine Wehrpflichtarmee sein. Mhm. Also, und das war dann ja Gutenberg an der Hand, das 2000, wann hat er das ausgehebelt? 2011, glaube ich, hat er. Und das war vorher von der Madame Albright, die ja den Jugoslawienkrieg mit Joschka Fischer zu verantworten hat, in die ja die Bundesrepublik hineingelogen worden ist damals, ja, weil man den Anhang B verschwiegen hat, aber das wäre jetzt eine längere Geschichte. Hat dann die Transmissionskommission der US-Streitkräfte geleitet. So. Und sie hat damals schon die Forderung aufgestellt, dass es in den USA, also nach Möglichkeit, das Anstreben nach non-nationalen Verbänden, also im Regelfall nach Möglichkeit Söldner, wo man kann, nach Söldner und der Einsatz von Drohnen und anderen elektronisch gesteuerten Angriffswaffen. Also das war die Madame Albright. Und das war klar, dass dann, wenn die das sagt, wir wollen Wehrpflicht sowieso nicht, möglich keine nationalen Verbände, dass dann die Wehrpflicht auch. Und das hat Gutenberg sofort gemacht. Er hat das sofort umgesetzt. Der hat sofort umgesetzt. Mhm. Und da war mir schon klar, dass ich diesen Weg hätte nie bestreiten können. Und der Weg in die Auslandseinsätze, nie. Also das Grundgesetz hat sowas überhaupt nicht vorgesehen, meiner Ansicht nach. Also da musste ich schon so weit gehen wie ein damaliger Verteidigungsminister Struck, der da sagt, die Freiheit der Bundesrepublik Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Oder wenn jetzt die Freiheit der Bundesrepublik in der Ukraine verteidigt wird. Nein. Die müssen wir schon selbst verteidigen.
Die wird zwischen Kiel und Berchtesgaden verteidigt eigentlich.
Genau, ja, genau. Und das können wir nur mit einer Wehrpflichtarmee. Also zu meinen aktiven Zeiten wäre das unmöglich gewesen, sowas zu sagen. Wirklich unmöglich. Ich glaube, dann wären zwei Herren gekommen, weiß gekleidet, die dann eine Weste gehabt hätten, die man auf dem Rücken zubinden kann. Nicht? Und dann wären wir erstmal in Urlaub gefahren. Ja, wirklich. Und wenn ich sehe, wo die Bundeswehr eingesetzt. Nein. Nur alleine Afghanistan. Mhm. Also der Krieg gegen Afghanistan. Wir haben in unseren Geschichtsbüchern, und ich komme auf diesen Vergleich immer wieder, das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914. 30 Tage später hat Österreich Serbien den Krieg erklärt, nach Ablauf eines Ultimatums. Und in diesem Ultimatum, der einzige Punkt, den die Serben nicht akzeptieren konnten, war, dass bei den Ermittlungen, die da anlaufen, österreichische Ermittlungsbeamte dabei sind. Die haben da eigentlich nur zurückgezahlt. 30 Jahre vorher war ein serbischer Diplomat in Ungarn ermordet worden und da haben die Serben das auch verlangt, dass serbische Ermittlungsbeamte haben die Österreicher zugebilligt. So, und das Gleiche haben sie auch gefordert. Aber das war jetzt der Punkt, wo angeblich die Souveränität Serbiens mit Füßen getreten wurde. So, so findet man das eigentlich überall. Mhm. Aber die Österreicher hatten Hinweise, sie hatten ja Attentäter gefangen gesetzt, zumindest die vor Ort verantwortlich waren, wussten, dass der Weg nach Belgrad führt. Aber er führte direkt zum Premierminister Pašić, der war involviert. Also habe ich viel darüber geschrieben, also kann man in meinen Büchern nachlesen. Und deswegen konnten die natürlich auch keinen österreichischen Ermittlungsbeamten zulassen, weil das wäre direkt in die serbische Regierung gegangen. Also ich wollte nur sagen, eine ganz andere Situation als 9/11. 27 Tage nach 9/11 haben die USA Afghanistan angegriffen. Ohne dass sie irgendeinen Attentäter hatten. An 9/11 war kein Afghane beteiligt, dafür aber 15 Saudis. Bis heute sind die 28 Seiten über die Verquickung der Saudis geschwärzt, geheim, mehr oder weniger. Und dann wurde nach 27 Tagen Afghanistan angegriffen, also mit dieser Söldnertruppe da von dem Rashid Dostum. Und da muss ich sagen, der Grund dafür, keiner fragt, im Bundestag 20 Jahre Krieg gegen Afghanistan. Das Land verwüstet auch. Verwüstet. Die Strukturen zerstört. Unendliches Leid.
Frauenrechte gleich
und,
null.
Und vorher war es ja vorher 79 eine sozialistische Regierung da. Da konnten die Frauen, das war alles da. Die ganzen Freiheiten waren da. So, und jetzt ist alles zerstört. Und der Grund, da Krieg zu führen, war alleine darauf abgezielt, dass die Taliban-Regierung nicht sofort Osama bin Laden, also den mutmaßlichen Drahtzieher, der da um Asyl gebeten hatte, auszuliefern. Und sie haben nur gesagt an George W. Bush, wir machen das, ja, aber wir müssen uns an unsere Gesetze halten. Und in unseren Gesetzen ist das Asylrecht das höchste Recht, was es gibt auf dieser Welt. Können wir als Regierung nicht aushebeln. Das kann nur der oberste Mullah-Rat. Und wir haben ihn einberufen. Aber bevor die zusammentreten konnten, flogen schon die großen Missiles. Der einzige Grund. Und im Deutschen Bundestag, und das beschämt mich wirklich, wurde in den 20 Jahren des Bundeseinsatzes in Afghanistan nie einmal die Frage gestellt, warum sind wir da? Warum? Und wenn wir dann noch sehen, dass dann Ende Oktober, Anfang November 2001, dass der Kommandeur oder der Warlord der Nordallianz, der Rashid Dostum, der inzwischen zum General avanciert und damit den amerikanischen Oberbefehlshaber morgens frühstückte, dass der dann aus den Gefängnissen 3000 Taliban, das sind also junge Religionsschüler zwischen 18 und 22 vielleicht, aus den Gefängnissen geholt hat, die zu 200 bis 300 in Container, genau. Und dann diese Container in die Wüste bei Mazar-i-Sharif gefahren hat. Ja. Okay. Und da haben sie die in diesen Container in der Sonne einfach verrecken lassen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und es ist in unseren Medien kein Thema. Zur Ehre der Europäischen Union muss man sagen, das Europäische Parlament hat den Dokumentarfilmer Jamie Doran eingeladen, darüber zu sprechen. Der hat versucht, das aufzudecken. Und es ist bis heute nicht aufgearbeitet.
Ich erinnere mich an die Geschichte und auch, dass es nie mehr oder weniger aufgearbeitet wird.
Es wird nicht aufgearbeitet. Und wenn wir dann sehen, wie wir jetzt umgehen da mit den Meldungen, da, die wir jetzt vom Kriegsschauplatz Ukraine hören, und hier wäre dieses Verbrechen wirklich aufzuklären, und zwar, das ist ja unter den Augen der Amerikaner passiert. Man kann mir nicht erzählen, dass die Amerikaner kein Auge auf ihren Kriegspartner haben und vor allem dann, wenn solche Konvois da in die Wüste gefahren wären. Also nein, aber es ist gezielt nicht gemacht worden. Und das macht mich eigentlich ganz traurig, muss ich schon sagen. Da schäme ich mich auch für unser Land. Und ich würde hoffen, zum Beispiel, dass für diesen Krieg gegen Jugoslawien ja auch ein erster völkerrechtswidriger Krieg, an dem Deutschland Angriffskrieg teilgenommen hat, was ja Gerhard Schröder bestätigt hat, nicht? Er hat es ja bestätigt, es hat keine Konsequenzen. Und es hat deshalb keine Konsequenzen. Der Admiral Schmeling hat damals Anzeige erstattet wegen der strafbaren Handlung des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs in Jugoslawien und hat auf das Grundgesetz verwiesen, ich glaube Artikel 26. Und da hat der Generalbundesanwalt hat diese Anzeige abgeschmiert, weil er sagte, ja, die Planung eines Angriffskrieges steht laut Grundgesetz unter Strafe. Die Planung. Aber die Bundesrepublik Deutschland hat bei der Planung des Angriffskriegs gegen Jugoslawien nicht teilgenommen.
Deswegen.
Und sie hat nur an dem Krieg teilgenommen. Und die Teilnahme an einem Angriffskrieg ist gemäß Grundgesetz nicht mehr strafbar. Und so passiert dem nichts hier. Man glaubt es kaum.
Ja, die Verhältnisse haben sich eigentlich nicht geändert, oder?
Es macht mir einfach nur traurig. Es macht mir einfach nur traurig. Wir müssen doch aus diesem Kriegskarussell mal endlich rauskommen. Wir hatten ja schon 1928 den Kriegsächtungspakt, Brian Kolleck-Pakt. Großartige Idee, der aber nie umgesetzt wurde. Die Amerikaner waren ja auch nicht dabei. Insgesamt 63 Länder haben das damals unterzeichnet, da gab es auch nicht viel mehr. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen. Also wenn ich sehe, dass da über die Vorgänge auf beiden Seiten, der eine jubelt bei dem Erfolg, der andere jubelt bei dem Erfolg. Beim Krieg ist nichts zu jubeln, es gibt nichts zu jubeln.
Es gibt nur Verlierer.
Es gibt nur Verlierer, bis auf eine ganz kleine Elite, die das Geschäft macht. Die gibt es immer. So, aber die anderen nur verlieren. Und es verliert wirklich auch die Menschheit, weil, wie gesagt, mit jedem Tag, den dieser Krieg länger dauert, werden die Gräben tiefer. Da ist eine Möglichkeit der Versöhnung, der Mediation, ist nicht mehr gegeben dann oder kaum mehr gegeben.
Kennst du diesen Spruch, der heißt, Kriege werden geplant von Männern, die sich kennen, und ausgetragen und gekämpft von Menschen, die sich nicht kennen?
Ja, genau, das ist es, ja. Das ist es, ja. Ja. Es ist einfach nur maßlos traurig in meinen Augen.
Und dann jetzt zum Schluss die letzten Gedanken noch, wo steuern wir hin? Denkst du denn, dass dieses Karussell der ständig weiteren Eskalation, Angriff hier, Angriff dort, dass das irgendwie durchbrochen werden kann? Weil es findet ja auch überhaupt kein Gespräch mehr statt. Nein. Es wird ja schon von präsidialem Dekret verboten, mit Russland zu sprechen. Ja. Und auch die Russen zeigen ja,
also die Situation,
diesbezüglich dann wenig Interesse, das weiterzubringen.
Die Situation, wenn ich sie so jetzt einschätzen kann, nehmen wir einmal, in der Ukraine sterben Nicht-Amerikaner für amerikanische Interessen. Und wenn wir die Situation jetzt einmal sehen, Europa, auch jetzt erst vor ein paar Tagen, aufgefordert, endlich die Summen da an die Ukraine zu überweisen, damit sie in den USA Waffen kaufen kann.
Unvorstellbar.
Ja, also der Krieg wird weitergehen, weil diese Kreise um den militärisch-industriellen Komplex zunächst einmal, ja. Die sind ja in der absoluten Win-Win-Situation. Da stirbt kein Amerikaner, sie liefern die Waffen, die von anderen bezahlt werden, beziehungsweise das Geld für diese Waffen fließt alles in diese amerikanischen Konzerne, die wieder bestimmten Familiendynastien auch gehören, beziehungsweise die da beteiligt sind. Also, warum sollten diese Kreise diesen Krieg beenden jetzt? Nein, der Krieg wird noch lange weitergehen, bis, wie gesagt, in Europa kein Geld mehr vorhanden ist, das nach Amerika fließen kann. Ich muss das jetzt einmal wirklich so salopp sagen. Solange, warum sollten sie das machen? Und wie gesagt, auch die amerikanische Bevölkerung, die mit Sicherheit in der Masse auch gegen jeden Krieg ist, aber wenn sie merken, da gibt es wieder sichere Arbeitsplätze, dann vor allem an der Börse, wenn wir Börse, gut, die Börse geht jetzt im Moment ja gerade runter, aber bestimmte, also auch da wird spekuliert, also ich denke, es wird noch lange weitergehen, bis wirklich alle Ressourcen, also finanzielle Art, hier aus Europa herausgesucht werden. Und das ist ja das Bild, ist es ja hier auf dem Comic. Das ist genau der Staubsauger. Der Staubsauger, hier hätte man noch das Bild hinmachen können, dass das alles in die Vereinigten Staaten fließt. Das ist das, was abläuft. Und solange der Staubsauger noch was ziehen kann, geht es weiter. So, und wir haben ja auch, und das ist einmal die finanztechnische Seite, und dann haben wir natürlich auch, soll ich sagen, die geopolitische Seite. Die liegt ja nochmal drüber. Also wir haben immer mit mehreren Folien zu tun. Das muss man so sehen. Also, und die geopolitische Seite, ja, die kann man auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Nämlich das Langzeitstrategie, Kennst du schon, du lachst jetzt schon, oder? Noch nicht? Noch nicht. Weil ich das da immer bringe? Bringe ich ja seit 2014, das aktuelle. Das heißt, also, das ist Treadog 525-3-1.
Ach ja, hab ich schon mal gehört, ja, ich erinnere mich.
Und das ist überschrieben, Run in a Complex World 2020 bis 2040. Und da wissen wir, auf was wir uns einzustellen haben.
Das letzte,
ja, Mai. Ich habe jetzt fast so, weißt du, so viel unterschrieben, wie ich da mal auch als Kompaniechef unterschreiben musste. Da gab es auch immer so viel zu unterschreiben.
Mensch Wolfgang, ja. Mit dir so ein Gespräch ist jedes Mal ein Parcours-Ritt durch die ganze Geschichte und ich staune immer wieder, welches Wissen du dir angeeignet hast und auch immer wieder Zugriff hast drauf. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und ich muss gestehen, es ist mir eine echte Freude und schon fast eine Ehre, dass wir
ja, also so, dich,
so einen also, guten Kontakt bist, stehen nein, miteinander. Nein. Wirklich.
Wir kennen uns also, ja schon lange.
Ja.
Nicht? Und du hast auch meine Bewunderung, meinen Respekt, gar keine Frage. Und dass das gegenseitig ist, das finde ich schöner. Und das, was wir zwei haben, den gegenseitigen Respekt voreinander, das erwarte ich auch einmal, dass das im politischen Rahmen stattfindet, dass dass man dem anderen mit diesem Respekt begegnet oder auch allen anderen Kulturen mit dem Respekt und fragt, was veranlasst ihn zu diesem Handeln beispielsweise. Also nicht nur von meiner Sichtweise auszugehen, sondern auch mal versuchen, den anderen zu verstehen. Und das ist auch ein Sprichwort, was ich mir, als ich noch Latein hatte, mir gemerkt habe, viel ist es ja nicht, ich glaube, es heißt Audiator et altera pars. Man muss auch die andere Seite hören. Ja, also,
Audiatur et altera pars.
Genau sowas in der Art. Und das denke ich, anders geht es einfach nicht. Also mit Respekt auf die andere Seite schauen und auf die andere Seite auch zugehen. Und mit der Zuordnung. Und das macht mich wirklich ganz nervös, muss ich sagen. Na, auch zornig. Wenn hier heißt, nicht die Europäische Werteunion. Nicht, was ist das für eine Werteunion? Da müssen wir mal auf der Welt fragen. Die sehen, was hier diese Europäische Werteunion hinterlässt. Zerstörte Länder seit 2001, wo wir hinschauen, Libyen, Syrien, Afghanistan, wo wir hinschauen, Flüchtlingsströme ohne Ende, von uns, also vom Wert der Westen erzeugt, ganz klar, ganz eindeutig, vom Wert der Westen. Und wenn wir dann sehen, was die US-Truppen machen, Folter und dergleichen mehr. Und wie gesagt, die USA, die muss man mit einer bestimmten Brille sehen. Die großen Gesetze, wie zum Beispiel Verbot von Biowaffenlaboren, das wird in den USA strikt eingehalten. Also sie halten an sich die Gesetze. In den USA wird nicht gefoltert, gar keine Frage.
Aber in Guantanamo.
Aber nur ein paar Kilometer entfernt. Mhm. Auf Gebieten, die nicht der USA gehören, auf denen nicht amerikanische Gesetze, da darf gefoltert werden. Und in Ländern, die nicht amerikanisch sind, zwangsläufig, da darf man Biowaffenlabore aufbauen. Also dieses Doppelspiel, was die USA da weltweit betreiben, muss ich sagen, muss auch aufhören. Und es muss wirklich aufhören, es muss diese unheilvolle, meiner Ansicht nach, Zuordnung, wir hier das Gute und das andere ist das Böse. Alleine die Begriffszuordnung, Gut und Böse, Böse, das kommt aus dem Religiösen heraus. Nicht? Und das muss endlich aufhören, meiner Ansicht nach. Und der Versuch muss gemacht werden, der andere. Nur so können wir doch zu einem Frieden kommen. Wie soll bei der Zuordnung, das ist das Böse, wie will man da überhaupt noch eine Mediation auf den Weg bringen? Das geht doch gar nicht mehr.
Schönes Schlusswort, Wolfgang. Ja. Wunderbar. Ich sage vielen Dank für die interessante Unterhaltung und auch danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast, dein eigenes Comic hier auch mit zu unterschreiben. Ja. Schön, und liebe Zuschauer, im Noviso Shop zu erhalten, Ausgabe Nummer 9 vom Comic. Und wer schnell zugreift, kann auch einen Wolfgang vom Effenberger mitkriegen. Also Unterschrift ist der Wolfgang. Also, alles Gute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.